die sagten, ja, melde dich als Freelancer an, das ist am einfachsten. Also so völlig unreflektiert da quasi so reingerutscht. Meine Motivation war eigentlich, dass ich gemerkt habe, als Freelancer ist man manchmal ein bisschen einsam. Dazu, dass Uplink dann eine Firma und eine große Plattform geworden ist, ist auch einfach so ein bisschen passiert. Ich sage mal, ich habe zwei Vollzeitprojekte gleichzeitig gestartet, einmal Uplink und einmal Henry. Ich stehe immer noch morgens auf und freue mich darauf, an Uplink zu arbeiten.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Herzlich willkommen zu einer überaus spannenden neuen Podcast-Folge unseres Podcastes VGSD Story. Ich grüße euch ganz herzlich. Neue Folge, neues Jahr. Ihr habt hoffentlich alle eure Vorsätze schon umgesetzt, erfüllt, übererfüllt, was auch immer. Das ist ja so eine Frage mit den Vorsätzen. Ich freue mich jedenfalls, dass wir heute für euch wieder einen Podcast aufzeichnen können. Wie immer, das wisst ihr, haben wir spezielle Gäste, Selbstständige, und wir schauen hinter die Kulissen von Selbstständigen, nämlich wie sind Selbstständige zu denen geworden, was sie heute sind, welche Firmen haben sie gegründet, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, ist man gescheitert, wer hat geholfen, wer hat behindert. All diese Fragen beschäftigen uns nicht so sehr das Expertenwissen oder Expertinnenwissen, sondern mehr der Mensch hinter den Kulissen. Und insofern freue ich mich heute auf unseren Gast Manuel Meurer. Ich grüße dich, Manuel.
Hallo Lars, schön, dass ich hier sein darf.
Ich will ein paar ganz kurze Worte zu dir und zu euch, zu eurer Firma sagen. Du kannst mich jederzeit korrigieren, weil es gibt ja Informationen aus dem Internet, aus dem, was wir besprochen haben, etc. Also, was weiß ich? Du bist Gründer einer Community, einer Firma, die nennt sich Uplink. Inzwischen über 3500 IT-Freelancer und ihr wollt eine Alternative zu klassischen IT-Recruitern aufbauen, die es so in dieser Welt gibt. Gibt ja einen großen Bedarf in der IT, egal ob von der politischen Seite, vom Bund, Regierung bis hin zu privaten Firmen. Und euer Ziel ist, so einfach wie möglich und so gut wie möglich Freelancer bei euch einzubinden. So, das ist erstmal vielleicht zu eurer Firma. Wir sitzen beide in Berlin. Ich habe gelernt, du bist heute in Lichtenberg, ich sitze in Mitte. Was mich natürlich interessieren würde, ein paar Fakten zu dir und zu eurer Firma, die ich vielleicht nicht gesagt habe. Starten wir damit einfach mal.
Die Zusammenfassung war super. So erzähle ich es auch immer, die ein, zwei Satz-Zusammenfassung. Wir sind eine Community für IT-Freelancer. Das heißt, wir sind ein Netzwerk. Ne? Wir bieten eine Online-Community, fokussieren uns auf Freelancer in Deutschland beziehungsweise in der Dachregion. Also haben auch einige Mitglieder aus der Schweiz und Österreich. Aber wir bieten denen quasi online einen Slack-Workspace, wo sie sich austauschen können über alle möglichen Themen. Und wir bieten eine sehr einfache und simple Projektvermittlung. Ja, das heißt, wir sprechen mit Unternehmen. Wie du sagtest, gibt jede Menge Unternehmen, die ITler suchen und die Freelancer suchen, und besprechen deren Anforderungen. Und dann veröffentlichen wir den Job in unserem Netzwerk. Wir haben mittlerweile über 4000 Mitglieder. Die können alle den Job sehen, können sich darauf bewerben. Können also sagen, hier, ich bin interessiert, ich bin ab dann und dann verfügbar, das ist mein Stundensatz und so weiter und so fort. Und wir suchen dann die 2, 3, 4 bestpassendsten Kandidaten und stellen sie beim Kunden vor. Das heißt, wir sind so ein bisschen so eine Mixtur aus einer Plattform, wo sehr viel automatisiert läuft, ne, wo wir nicht Leuten hinterher telefonieren oder jetzt irgendwie einen Rolodex von 10 Leuten haben, sondern schon ein bisschen größer und ein bisschen automatisierter. Aber bieten den Kunden die Kuration, sage ich mal, in dem Sinne, dass wir nicht einfach dem 20, 30, 40 Profile rüberschicken, sondern wirklich ein bisschen auswählen von denen, die sich da bewerben, wer wirklich zu den Rahmenbedingungen passen, und bieten den Freelancern auch diese Kuration. Dass wir nicht alle möglichen Jobs bei uns im Netzwerk posten, sondern wir haben zum einen einen Mindeststundensatz von 80 € die Stunde, wo wir sagen, wir posten keine Jobs, die weniger als 80 € die Stunde zahlen, weil die meisten Mitglieder bei uns schon erfahrene IT-Freelancer sind. Für die ist alles unter 80 € nicht so interessant. Das heißt, da haben wir so ein gewisses Minimum eingezogen. Und wir gucken, dass das natürlich trotzdem noch passende und attraktive Jobs sind. Also wenn jemand die eierlegende Wollmilchsau für 80 Euro die Stunde Vollzeit vor Ort in Bielefeld sucht, dann würden wir auch sagen, nee, das ist nicht angemessen, da muss man ein bisschen mehr bieten. Also das ist so grob gesagt das, was wir machen.
Mich interessiert natürlich, du bist einer oder der Gründer. Erstens, wie war dein Werdegang überhaupt? Ja, bist du Berliner? Das weiß ich jetzt nicht. Bist du in Berlin gelandet? Und warum die Gründung einer Plattformfirma, was auch immer?
Ich bin kein Berliner. Die wenigsten in Berlin sind ja heutzutage Berliner. Ich komme ursprünglich aus Dortmund, habe da studiert, bin dann zum Studium ein Jahr in die USA gegangen und habe dann von da einen Austausch nach Schweden gemacht. Habe dann noch ein halbes Jahr in Schweden studiert, war dann fertig und bin dann nach Stockholm, also studiert habe ich in Jönköping, eine kleine schöne Stadt in Südschweden. Bin dann nach Stockholm gezogen, habe da so 2 Jahre lang gewohnt und als so IT-Berater, also richtig mit Krawatte und beim Kunden vor Ort große IT-Systeme planen, habe herausgefunden, dass mir das nicht so gefällt, in einer relativ großen Firma mit, ich glaube, 5000 Mitarbeiter oder so. Und bin dann von da 2008 nach Berlin gezogen. Habe hier angefangen als, bin in die Selbstständigkeit so ein bisschen, habe mir auch heute überlegt, wie ich das erkläre, bin da so ein bisschen reingerutscht auf gut Deutsch. Ja, also ich bin hier in Berlin angekommen, habe bei einem Startup einen Job gefunden und war so typisch Berlin in so einem Hinterhof, einfach in so einer Wohnung quasi schon, die als Büro umfunktioniert war, kam da rein und die Gründer sagten, ja, herzlich willkommen, Manuel, hier, das sind deine Kollegen. Und da saßen so 3, 4 andere Jungs und Mädels und sagten, ja, die sind jetzt alle als Freelancer zurzeit tätig. Na, jetzt weiß ich nicht, willst du eine Anstellung haben oder als Freelancer? Den einmal lunchen gegangen, haben uns so ein bisschen ausgetauscht. Die sagten, ja, melde dich als Freelancer an, das ist am einfachsten. Also so völlig unreflektiert da quasi so reingerutscht, ne? Auch wissentlich natürlich, dass es jetzt nicht ein Commitment fürs ganze Leben ist oder so, sondern die sagten, das ist jetzt erstmal das Einfachste. Damit du hier anfangen kannst, holst du den Steuernummer und meldest dich als Freiberufler an. Und das hat dann auch relativ gut geklappt. Und so war ich Freelancer quasi. Und war relativ kurz noch bei dem Startup, ich glaube so 3, 4 Monate. Da gab es dann andere interne Probleme. Aber habe dann eigentlich 6, 7 Jahre lang, muss ich mal nachrechnen, von 2008 bis 2016, da habe ich Uplink dann in Vollzeit gemacht, also 8 Jahre lang eigentlich hier in Berlin als Freelancer, als Softwareentwickler für verschiedene Firmen gearbeitet. Verschiedene Startups, Agenturen, auch relativ lange für Viacom, die im Bereich Web sehr viel mit Freelancer gemacht haben. Und genau, so bin ich eigentlich in diese Selbstständigkeit als Softwareentwickler reingekommen. Und Uplink habe ich gestartet eigentlich so als Nebenprojekt. Also wie viele Entwickler das machen, dass sie immer so Seitenprojekte haben, so Nebenprojekte. Und meine Motivation war eigentlich, dass ich gemerkt habe, als Freelancer ist man manchmal ein bisschen einsam. Also man ist so Einzelkämpfer und klar, man arbeitet beim Kunden und man kennt auch andere Freelancer, aber es ist schon so, gerade wenn man remote zu Hause arbeitet, teilweise sehr einsam oder man ist sehr viel auf sich allein gestellt und habe eigentlich so ein bisschen so eine Community vermisst. Ne? Also ich weiß nicht, du bist ja auch eher so aus meiner Generation, ob du dich so an die Anfänge des Internets, da gab es so Mailboxen. Ja, da gab es noch nicht, da gab es das Internet, das WWW, aber es gab auch so Mailboxen, wo man sich eingewählt hat und da hat man dann, weiß ich, zusammengespielt, ich weiß gar nicht mehr, was man da gemacht hat. Ich habe es, glaube ich, nur so ein paar Monate gemacht, aber ich weiß noch, man war dann Mitglied auf so einer BBS auf so einer Mailbox und dann gab es auch User-Treffen. Ja, in meinem Fall waren das dann so 20, 30 Leute, die sich da getroffen haben, über alles Mögliche gequatscht haben. Und da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert und dachte, das war so eine schöne kleine Community von Leuten, mit denen man sich fachlich austauschen kann, aber auch einfach privat. Also man weiß, die arbeiten ungefähr so im gleichen Bereich, die haben so die gleichen Probleme, aber mit denen kann man sich jederzeit so ein bisschen austauschen. Und das fehlte mir so ein bisschen und das wollte ich eigentlich mit Uplink so anleiern. War gar nicht die Idee, jetzt ein riesen Netzwerk oder eine Plattform oder was weiß ich, Konkurrenten zu Upwork oder so aufzubauen, obwohl es vom Namen her sehr, sehr nahe liegt. Einmal dieser Community-Gedanke, der war mir halt wichtig. Und dann, wie du schon sagtest, über die Jahre habe ich oft mit Personaldienstleistern, mit Recruitern gearbeitet, habe 1, 2 Projekte über Recruiter gemacht. Und da fand ich immer den ganzen Prozess und die Kommunikation mit denen sehr schwierig. Weil die oft keinen, also gerade im IT-Bereich, die haben oft keinen Tech-Background. Ne? Das heißt, die haben teilweise wirklich eine Liste von Buzzwords, die sie so durchgehen. Das klassische Beispiel ist so die Verwechslung von Java und JavaScript. Das passiert immer noch, zwei völlig unterschiedliche Sachen, die ähnlich klingen. Und genau, ich glaube, da war jeder Entwickler oder jeder Freelancer schon mal an dem Punkt, dass sie gesagt haben, wir machen das jetzt selber, wir machen das sehr offen und transparent und fair. Also so die Charakteristika, die man teilweise bei den Recruitern so vermisst. Und von Entwicklern für Entwickler. Ja, also wirklich mit Leuten, die die Materie kennen und die auch dann die Kandidaten besser einschätzen können und wirklich passende Kandidaten vorstellen können und so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken. Das war die Idee hinter der Projektvermittlung. Ja, also, dass man es alles sehr viel einfacher macht. Nicht so viel, ja, könnten wir jetzt ewig lang drüber reden, nicht so viel Geheimniskrämerei, die es auch bei den Recruitern oft gibt, aus den verschiedensten Gründen, sondern alles sehr offen und transparent. Und das war eigentlich so der Grundstein für die Projektvermittlung, die wir jetzt machen.
Sowas gab es zu der Zeit, wo du dich dann für Uplink, der Name wäre noch interessant, wie man darauf kommt, entschieden hast, das gab es vorher also nicht.
Nee, tatsächlich nicht. Also in der Zeit sind lustigerweise jetzt, wenn man zurückschaut, sehr viele Plattformen entstanden. Sehr viele ähnliche Vermittlungsplattformen, die alle ein bisschen unterschiedlichen Ansatz haben, aber die alle nicht so klassisches Recruiting gemacht haben. Ne? Code Control ist da entstanden, MVP Match, verschiedene andere. Und jetzt heutzutage gibt's noch viel mehr. Also jetzt gibt es noch viel mehr Auswahl für Freelancer, die nicht den Weg über klassische Recruiter gehen können.
Natürlich bist du ja in so einem Markt, der sehr in der Veränderung begriffen ist, wo also auch viel Nachfrage ist und natürlich man sich da behaupten will. Mich interessiert noch eine Frage. Du hast vorhin gesagt, du bist dann nach Berlin gezogen. Warum Berlin?
Berlin, weil ich als Entwickler mit einer speziellen Technologie arbeiten wollte. Mit einem Framework und einer Programmiersprache. Und zwar ist das Ruby on Rails. Sehr, sehr schöne Sprache und sehr schönes Framework, um Web-Applikationen zu schreiben.
Ja.
Als ich da in Stockholm gearbeitet habe als Berater, wie gesagt, habe ich so Hälfte beraten und Hälfte programmiert. Und Programmierung, die war immer mit C-Sharp und .NET, was so ein sehr großes von Microsoft, so ein Framework ist, mit dem man sehr große oder in meinem Fall sehr große Applikationen geschrieben hat. Und Ruby wurde da gerade so ein bisschen populärer durch das Framework Ruby on Rails. Und das habe ich mir so selber angeeignet und dachte, okay, im nächsten Schritt, den ich machen will, würde ich gerne bei einem Startup oder bei einem kleineren Unternehmen mit Ruby on Rails arbeiten. Habe mich dann eigentlich so umgeguckt, wollte nicht unbedingt zurück nach Berlin oder nach Deutschland. Habe mich so in Europa umgeguckt, wo denn da die Möglichkeit gäbe. Und habe eigentlich in Berlin so ein paar Startups gefunden, die damit arbeiten. Also habe mir einfach Stellenanzeigen angeschaut. Und in London. Und konnte mich so ein paar Wochen lang nicht entscheiden und habe mit verschiedenen Leuten gesprochen. Und einige meiner Freunde waren in London gewesen, hatten da auch als Entwickler gearbeitet und haben gesagt, mach's nicht. Also du verdienst eine Menge Geld, ist eine schöne Stadt, aber die Lebensqualität ist da nicht so hoch. War zumindest da vor 10, 15 Jahren. Ich weiß nicht, wie es jetzt so ist. Aber wie gesagt, du verdienst eine Menge Geld, aber du gibst auch jede Menge Geld aus, einfach für Lebenshaltungskosten. Du wirst irgendwo außerhalb der Stadt wohnen und 45 Minuten Commute ist keine Seltenheit. Du wirst am Ende höchstwahrscheinlich für irgendeine Firma arbeiten, die so mit Finanzen und Finanzdienstleistungen zu tun hat, einfach weil der Bereich in London so groß ist. Und Berlin, wie du weißt, ist das genaue Gegenteil. Ja, also da konnte man damals noch wirklich in einem Bezirk, in eine Straße gehen und sagen, ich will hier wohnen. Und dann hast du da eine Wohnung gefunden in dieser Straße. Und war alles sehr gut bezahlbar. Es gab auch nicht diesen Druck, jetzt sofort eine Menge Geld zu verdienen oder einen guten Job zu haben, ja, sondern viele in Berlin haben auch jetzt noch kommen an und haben erstmal ein Projekt oder haben eine Idee oder wollen irgendwas machen, aber es ist nicht so dieser Standard in Stockholm, wenn man da jemanden getroffen hat, da hat man kurz Hallo gesagt, dann hat man gesagt, und was machst du so? Und es wurde direkt so abgecheckt, ne? Welchen Job hast du, was machst du, was ist deine Position und so. Und das ist in Berlin natürlich nicht so, sondern da ist man immer noch, hat sich ein bisschen geändert, aber man ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen freier und hat nicht diesen Druck, guten, hochbezahlten Job zu haben.
Was hat dich denn dazu bewogen? Also zum Namen komme ich gleich nochmal. Uplink, also das ist ja technisch. Man kann sich darunter was vorstellen. Nach oben, Link, Verbindung, keine Ahnung. So ist meine Übersetzung. Da würde ich gleich nochmal zu kommen, wie du auf den Namen gekommen bist. Aber was hat dich bewogen aus deinem, ich sag mal, selbstständigen Dasein, wo du ja dein Geld verdient hast, deine Aufträge gemacht hast, deinen Lebensunterhalt verdient hast, etwas Größeres zu machen? Das muss ja irgendeinen Trigger gegeben haben, zu sagen, mir reicht das nicht, es fehlt irgendwas, ich brauche diese Community, was auch immer, wieso dann die Gründung einer Plattform-Community, vermutlich ist es ja eine Firma jetzt, ihr seid ja eine Firma, das ist ja ein Schritt, der mit vielen Dingen verbunden ist, Verantwortung, natürlich Erweiterung etc., aber was hat dich bewogen, diesen Schritt zu gehen?
Einmal zum Namen, bevor wir das vergessen, da gibt es eigentlich gar keine große Story dahinter. Ich war mit meiner Partnerin in Kanada und haben da Urlaub gemacht und sind durch den Wald gelatscht und haben überlegt, wie wir das Ding nennen können und irgendwie sind wir auf Uplink gekommen und dann war es Uplink. Also die Ähnlichkeit zu Upwork und alles, was man rein interpretieren kann mit Link, ne, man verknüpft die Leute nach oben und so weiter. Uplink, wie du sagst, ist natürlich aus der IT so ein Begriff, Datenübertragung meistens zu einem Satelliten oder zu einem anderen Server irgendwie so. Aber es war einfach ein Name, der uns aufgefallen ist, der natürlich schon tausendmal benutzt wird. Also allein in Deutschland gibt es zig Firmen, auch aus der IT, die Uplink heißen. Also wir haben die schöne Domain uplink.tech bekommen, T-E-C-H, weil .de, .com und so weiter alles schon weg sind. Genau, ja, das zum Namen. Dazu, dass Uplink dann eine Firma und eine große Plattform geworden ist, ist auch einfach so ein bisschen passiert. Ich habe es, wie gesagt, als Nebenprojekt gestartet und dachte erstmal, hatte schon vorher vielleicht 10, 15 andere kleine Projekte immer so über die Jahre gestartet. Einige gibt es noch, die meisten wurden irgendwann mangels Motivation wieder eingestellt. Und bei Uplink habe ich sehr schnell sehr viel Potenzial gesehen. Also ich habe als Freelancer erstmal so meine eigene Bubble quasi so in das Netzwerk geholt und habe gesagt, hey, das ist das, was wir machen wollen. Komm mal mit rein, wir können uns austauschen. Es war alles sehr einfach und keine große Hürde, da jetzt mal mitzumachen. Und habe dann aber gesehen, dass die Leute sehr positiv reagiert haben. Die meinen, hey, das ist ja super. Und klar, wenn du hier Jobs postest und es gibt faire Konditionen. Und wir sind halt, wie gesagt, mit dieser ein bisschen Anti-Recruiter-Meinungen so an den Start gegangen und haben gesagt, hier, wir sind die faire Alternative zu Recruitern. Das fanden viele auch gut. Also das hat erstmal schon gut resoniert, wie man vielleicht sagt. Da haben viele einfach deshalb mitgemacht, weil sie auch gesagt haben, jo, wir suchen so eine faire Alternative zu Recruitern. Wir wollen das selber mitgestalten. Und da habe ich einfach gesehen, dass das sehr viel Potenzial hat und habe dann mein Freelancing so auslaufen lassen. Also habe keine neuen Kunden angenommen, habe, glaube ich, noch so ein halbes Jahr, ein Jahr meine bestehenden Kunden, gerade die relativ problemlos nebenbei so zu bedienen waren, behalten, aber habe mich dann sehr schnell wirklich auf Uplink fokussiert.
Okay, du bist jetzt, wenn ich das richtig verstehe, der Gründer und, ich weiß nicht, ob das stimmt, Geschäftsführer, Gesellschafter in einem. Zumindest habe ich das, glaube ich, gelesen, weil du den Vorteil gesehen hast, so habe ich es zumindest verstanden, dass du damit alle Fäden eigentlich selber, ich sag's mal in meinen Worten, alle Fäden selber in der Hand hast. Ist das ein Vorteil aus deiner Sicht? Weil du hast ja für alles Verantwortung. Also wie trennt man das denn auf, wenn man sagt, ich gründe jetzt eine Plattform, eine Firma, Community, ob Uplink, ich will Freelancer vermitteln, aber ich bin der für alles verantwortlich ist. Ist das mit den Kompromissen und mit dem Verantwortung abgeben so ein Thema?
Absolut. Klar, also genau, dadurch, dass ich jetzt nicht gesagt habe, wir machen jetzt ein Startup, ich suche mir jetzt ein Team, wir suchen Investoren, wie ziehen wir das Ganze auf? Also, dass ich das jetzt nicht strategisch wirklich durchgeplant habe, sondern mehr so wie die Jungfrau zum Kinde, okay, ich brauche irgendwie eine Firma, okay, gründen wir eine UG, wir brauchen ein Konto, wir brauchen dies, wir brauchen das, also ein bisschen so reingerutscht bin ich auch der einzige Gründer, bin der einzige Gesellschafter und Geschäftsführer. Das liegt mir, das ist für mich persönlich super, weil das für mich sehr attraktiv ist, dass der Job sehr vielfältig ist, sag ich mal. Also man kann es so formulieren, dass es sehr vielfältig ist, weil ich eine Menge Aufgaben habe, weil ich ja erstmal alles alleine machen muss. Man muss halt nur gucken, dass das nicht in Überforderungen und darin, dass man einfach dadurch, dass man alles machen muss, zu nichts kommt oder nichts richtig macht. Der muss schon gut delegieren können. Ich habe einen sehr guten Mitarbeiter, Nick, quasi wie ein Mitgründer an dem Business mit mir arbeitet. Und wir arbeiten mit ein paar Freelancern und hatten auch schon mal noch einen weiteren Mitarbeiter an Bord und zwei Werkstudentinnen hatten wir an Bord. Aber jetzt sind es wieder nur wir beide plus Freelancer. Für mich macht es das super attraktiv. Ich würde es nicht missen wollen, dass ich quasi sowohl mit Kunden spreche, als auch mit Partnern spreche, mit denen wir kooperieren wollen, als auch jetzt zum Beispiel mit anderen Netzwerken, Konferenzplanen jetzt im Mai. und mich um unsere App kümmere und um unser Deployment und um die Steuern, alles Mögliche. Also ja. Ich finde das sehr attraktiv, aber es ist nicht für jeden. Also viele würden, glaube ich, sagen, oh nee, das will ich nicht mehr machen, das ist mir zu viel. Und das ist auch okay so. Die müssen dann halt Leute finden, die die Skills haben, die sie nicht machen wollen, die so komplementär sich gut zusammensetzen. Und also ich würde es niemandem jetzt per se raten, alleine zu gründen. Ich glaube, das ist schon eine sehr große Herausforderung, die einigen Leuten liegt, aber vielen auch nicht. Deshalb, das kann man so, glaube ich, nicht generell sagen, ob es eine gute Idee ist.
Du hast gesagt, so wenn man Startup gründet, so Investoren, es gibt ja viele Startups, die werden gegründet, die entwickeln sich, um dann irgendwie aufgekauft oder verkauft zu werden. Hast du denn, als du dein Unternehmen, also Uplink oder eure Community aufgebaut hast, externe Investoren mit an Bord geholt?
Nee, gar nicht. Es war nie mein Ziel und ich bin auch vom sogenannten Bootstrapping, ne, also ein Unternehmen selber aufzubauen mit dem eigenen Cashflow, ein Riesenfan, weil ich denke, dass oft, nicht immer, die Investoren andere Interessen haben als die Gründer. Es kommt auch darauf an, warum man eine Firma gründet. Ne? Es gibt Leute, die gründen eine Firma, um eine Menge Geld zu machen, was auch okay ist. Das war bei mir nicht so. Ich habe es eher wirklich aus Überzeugung gegründet und habe auch lange gesagt, Uplink ist mein Baby. Hat sich dann irgendwann geändert, weil das auch eine komische Beziehung zu einem Unternehmen erzeugt. Aber genau, also ich war da eigentlich nie ein Fan von. Deshalb war das nie meine erste Idee, zu sagen, ich gründe jetzt eine Firma und dann gehe ich so ein bisschen hausieren und suche Investoren, um die Firma dann richtig aufzubauen. Sondern ich habe sie von Anfang an eigentlich alles so ausgelegt, dass ich gesagt habe, die muss sehr langfristig überleben vom eigenen Cashflow. Also darf keine hohen Kosten haben, nicht sofort 10 Mitarbeiter einstellen, nicht sofort, was weiß ich, andere Sachen machen, die hohe Kosten erzeugen, sondern wirklich langsam und stetig wachsen können. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Das ist das Schöne an der Vermittlung, dass man da sehr schnell Umsätze macht. Also man muss jetzt nicht groß irgendwas machen, sondern wenn man eine Firma findet, die egal ob Freelancer oder Festangestellten sucht und man spricht mit denen und sagt, hey, ich kann euch helfen, wir einigen uns auf die Kondition und dann suche ich die Leute für euch und man findet die Leute auch, dann kann man Geld verdienen. Also es ist kein Hexenwerk, es kann eigentlich jeder machen, man muss es halt nur oder in unserem Fall skalierbar so ein bisschen aufziehen, dass man nicht den ganzen Tag dann nur diese Vermittlung macht, dann ist man halt ein Vermittler und kann nicht mehr am Business selber arbeiten.
Das ist ja etwas, was Selbstständige immer beschäftigt, wo kriege ich meinen nächsten Auftrag her? Du hast gesagt, Vermittler, wie organisierst du denn eure Aufträge? Wo kriegst du deine Kunden und deine Klienten her? Hast du dann ein festes Vorgehen? Ist der Markt vielleicht auch wirklich so, dass die Nachfrage viel höher ist als, oder der Bedarf viel höher ist, als das, was momentan auf dem Markt ist? Kann ja sein. Oder ist es halt eure Spezialisierung, also auf vielleicht sogar eine bestimmte Gruppe Freelancer, die du vermittelst?
Genau, also wir haben die Spezialisierung auf IT-Freelancer, das heißt zum größten Teil Entwickler, aber auch Leute aus dem Bereich Data Science, DevOps, auch Design, UI, UX-Design, jetzt neuerdings AI, wo sich viele drauf fokussieren, Security, SAP und so weiter. Also da alles, was so unter den IT-Bereich fällt.
Ja.
Aber auch teilweise Projektmanager und so weiter. Da haben wir uns ein bisschen drauf spezialisiert, einfach um zu sagen, da sind wir gut drin, da kennen wir uns auch mit aus. Andere Leute vermitteln, könnte man machen, aber da sind wir jetzt nicht die Experten drin. Zurzeit ist es so, dass sehr viel mehr Freelancer verfügbar sind, als Jobs verfügbar sind. Also viele sind gerade auf Projektsuche,
ja. Echt, ja? Ich dachte, es ist genau umgekehrt.
Nee, zurzeit nicht. Also gerade das letzte Halbjahr war sehr herausfordernd, weil ja die verschiedenen Krisen zusammenkommen und viele Firmen sehr zurückhaltend waren, was neue Projekte anging, was neue Investitionen anging und damit auch Freelancer. Also Freelancer sind in vielen Fällen, gerade bei kleineren Unternehmen, mit denen wir arbeiten, immer so die ersten Ressourcen, an denen gespart wird. Ja, es ist oft so, was können wir machen? Klar, wir haben Festangestellte, da ist es schwieriger, die von den Kosten runterzukommen, also die zu feuern auf gut Deutsch. Aber den meisten Freelancern kann man sagen, hey, das Projekt ist erstmal auf Eis. Oder wir machen jetzt keinen 6-Monats-Vertrag, sondern einen 3- oder 2- oder 1-Monats-Vertrag. Oder wir machen es nicht in Vollzeit, sondern erstmal in Teilzeit. Also da ist man flexibler, was ja auch der Sinn, die Sinn und Sache eines Freelancers ist. Aber da ist es so, dass das Angebot an Freelancern zurzeit so ein bisschen die Nachfrage übersteigt. Wobei ich jetzt noch nicht einschätzen kann, wie es in diesem Quartal, sage ich mal, wird. Aber so die letzten beiden Quartale waren schon für viele Freelancer sehr, sehr herausfordernd.
Wie viele festangestellte Mitarbeiter habt ihr bei euch?
Nur einen. Also ich bin angestellt als Geschäftsführer, genau. Und mein Kollege Nick ist auch als festangestellt.
Was habe ich gelernt? Also Flexibilität ist das Wichtigste für euch. Der Markt ist, anders als ich das momentan empfinde, aus meinem Erleben, doch sehr volatil. So würde ich das einschätzen. Du hast gesagt, dein Baby.
Also.
Es gibt ja auch ein Privatleben. Wie kriegst du das Private und das Berufliche gemanagt?
Ja, ist eine Herausforderung. Also ich sage mal, ich habe zwei Vollzeitprojekte gleichzeitig gestartet. Einmal Uplink und einmal Henry. Denn Henry wurde auch 2016 geboren und ich habe so an Uplink richtig angefangen zu arbeiten, als er so 3-4 Monate war, ne, sobald es sich ergeben hat, dass ich wieder ein bisschen mehr Zeit hatte. Und ein paar Jahre später kam jetzt noch unsere Tochter dazu, die ist jetzt 3,5. Und mir ist es auch wichtig, dass ich sehr viel Zeit mit denen verbringe, ne, morgens in die Schule und in die Kita bringe und auch nachmittags wieder abhole und jetzt nicht beim Abendessen fehle und so weiter. Das kommt eigentlich nie vor. Und am Wochenende bis auf abends, wenn die Kinder im Bett sind, mache ich den Laptop eigentlich auch nicht auf. Ja, zumindest nicht jetzt, um mich wirklich hinzusetzen und zu sagen,
ja,
Papa arbeitet jetzt, lass Papa in Ruhe, sondern vielleicht mal so zwischendurch. Ich kann schlecht abschalten in dem Sinne, dass wenn ich Zeit habe, arbeite ich auch an Uplink, weil es halt nicht einfach mein Job oder etwas ist, wo ich gern viel Abstand von habe, sondern weil es mir super viel Spaß macht.
Ja. Ja,
es ist sehr viel Kommunikation mit den Freelancern, Fragen beantworten, denen helfen, irgendwas zu machen. Es geht nicht nur um die Vermittlung, wo ich dann irgendwie noch am Wochenende, keine Ahnung, Job poste oder so, sondern alle möglichen anderen Sachen, die so in der Community anfallen. Die machen mir einfach Spaß. Und wenn ich da dann am Wochenende mal auf was antworte, dann mache ich das auch gerne sozusagen. Aber ja, es ist natürlich auch ein ständiges Abwägen und man fühlt sich manchmal schuldig, weil man dann doch sagt, okay, ich muss jetzt um 4 Uhr los, um den Sohn von der Schule oder aus der Kita die Tochter abzuholen. Und man merkt, andere arbeiten noch weiter. Ne? Also gerade im Recruiting-Bereich, im IT-Bereich ist das dann auch keine Seltenheit, dass man dann um 8 oder 9 abends noch E-Mails kriegt. Ne?
Ich brauche im Endeffekt Zeit für mich, ich brauche Zeit für die Familie, ich brauche so eine Balance. Aber genau das, was mir Spaß macht, das ist natürlich eine Gefahr, wenn Arbeit Spaß macht, beutet man sich ja selber gut aus. Aber diese Balance hinzukriegen, zu sagen, ich mache etwas, was mir super Spaß macht, wo ich mein Wissen, meine Expertise, meine Lust, meine Laune darauf ausrichten kann, ist eben nicht so schlimm, als wenn ich mich jeden Tag auf die Arbeit schleppe.
Mhm.
Ja,
absolut.
Mit all den Gefahren, die es hat, aber eben auch mit den Vorteilen, zu sagen, ich verbinde privat und beruflich so, dass ich mich genau darauf einrichten kann, jetzt mache ich Familie, jetzt mache ich Beruf, jetzt mache ich Selbstständigkeit, was auch immer, was mir hilft, mich auch voranzubringen.
Mhm. Ja, absolut. Ich glaube, man muss nochmal unterscheiden zwischen Solo-Selbstständigen, ne, wenn man wirklich als Freelancer für einen Kunden arbeitet und wirklich Kundenprojekte hat, oder wenn man wie ich was Eigenes gegründet hat.
Ja.
Also wenn man was gegründet hat und dann, wie gesagt, nicht aus der Motivation einfach riesen Startup viel Geld verdient, sondern schon so, ja, das eigene Baby, wie wir eben gesagt haben. Ne? Also schon sowas, wo man gerne dran arbeitet und was man erfolgreich machen will, nicht nur aus finanziellen Gründen.
Ja.
Dann, ja, muss man da, glaube ich, wirklich gut gucken, dass man es nicht permanent im Kopf hat, ne? Also nicht permanent so abgelenkt ist und denkt, ich komme zu nichts anderem mehr, weil dann passiert es, glaube ich, bei jedem, dass man nach ein paar Jahren merkt, man ist nahe am Burnout. Einfach, wenn man nur ein Thema im Kopf hat.
Ne? Ja.
Aber mir hilft es dann, dass die Kinder da sind, weil wenn man mit kleinen Kindern irgendwas macht, da kannst du an nichts anderes denken. Ne? Also mit einer 3-Jährigen und einem 7-Jährigen ist man voll in deren Welt drin und da kannst du gar nicht versuchen, parallel über irgendwelche Business-Strategien oder was auch immer nachzudenken.
Okay.
Und für mich ist das so, okay, wenn ich dann aus dem Büro gehe und mit denen Zeit verbringe, kann ich gar nicht an mein Business denken. Ne? Vielleicht zwischendurch oder später oder so, aber das zwingt mich dazu, abzuschalten.
Du hast ja gesagt, 2016 hast du das als Nebenberuf, Nebentätigkeit, Nebenerwerb gegründet. Das ist ja bis heute schon eine lange Zeit. Gab es Situationen und gibt es Situationen und auch aktuell, wo du das Gefühl hattest, ich kann nicht weitermachen? Und was sind die größten Herausforderungen für dich aktuell?
Ich hatte, glaube ich, das Glück, dass ich nie in einer ernsthaften Situation war, wo es entweder finanziell oder von der Motivation her so war, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr.
Mhm.
Ja, also ich habe oft so auf mich selbst geachtet, so wie ist meine Einstellung zur Arbeit, gehe ich gerne hin, ne? Weil man kommt ja oft in so Situationen rein, wo man irgendwann merkt, oh Mist, das ist ja jetzt schon seit 3 Monaten so und so. Man hat es aber gar nicht gemerkt. Aber ich stehe immer noch morgens auf und freue mich darauf, an Uplink zu arbeiten. Also irgendwie, weiß nicht, habe ich auch, glaube ich, Glück, dass mein Hirn so gepolt ist, dass ich auch nicht nach, ja, mittlerweile 7 Jahren denke, oh, ich will jetzt was anderes machen. Ich glaube, der Grund ist auch, weil wir unter dem Uplink-Deckmantel so viel machen. Also wir haben die Community, wir haben die Vermittlung, wir machen Meetups, wir machen Webinare mit Partnern. Das Ganze ist eine Software-Plattform, an der ich arbeiten kann. Also ich habe die reine Softwareentwicklung auch noch. Also es gibt so viele Teile und ich merke schon, dass es Tage gibt, wo ich sage, ich habe jetzt keine Lust, eigentlich mit Kunden zu telefonieren und irgendwelche Jobs zu posten und die zu beraten. Ich will lieber programmieren. Und es gibt Tage, wo ich weiß, auch heute redest du nur mit Partnern, ne? Und redest über Partnerschaften, wie man die promoten kann, wie man den Kunden bringen kann. Und dann mache ich das gerne. Ne? Also ich glaube, sich was zu schaffen, wo man so Abwechslung hat, ist ganz wichtig. Deshalb gab es bei mir eigentlich nie die Situation, dass ich damit aufhören wollte. Und wie gesagt, auch nie finanziell war es so schwierig. Also dadurch, dass wir halt sehr lean, sage ich mal, aufgestellt sind, ne? Wie gesagt, nur ein Mitarbeiter, alle relativ geringe Kosten und jetzt nichts irgendwie aufgesetzt, wo ein großer Kostenapparat hintersteht. Während Corona war es zum Beispiel so, dass einfach von heute auf morgen so gut wie alle Einkommen bei den Freelancern und damit auch bei uns erstmal weggefallen sind.
Ja.
Ja, weil ganz viele unserer Freelancer für kleinere Agenturen oder auch größere Agenturen, aber halt Digitalagenturen und Startups arbeiten. Und die haben natürlich von heute auf morgen gesagt, oh, wir müssen alles stoppen. Ne? Und auch Freelancer, die dann einen Vertrag hatten, der noch ein paar Monate lief, ja, die wurden erstmal vor die Tür gesetzt, auf gut Deutsch. Ne? Und die konnten jetzt auch nicht sagen, irgendwie, wir fordern hier ein, dass wir weiter bezahlt werden. Also das war erstmal so ein bisschen schwierig und herausfordernd. Aber Gott sei Dank hat es bei uns in den Monaten und Jahren davor eigentlich, ist es bei uns sehr gut gelaufen, sodass wir dann auch einen Kapitalrücklagen hatten, sodass wir durch die Zeit da durchgekommen sind.
Ja.
Und wie gesagt, mit einem Mitarbeiter und mir selber, also 2 Mitarbeitern eigentlich, hat man auch jetzt nicht so eine Bugwelle an Kosten, die man vor sich herschiebt, wo man sagt, oh, wir sind in 3 Monaten pleite, sondern das hat eigentlich ganz gut geklappt.
Was sind denn deine größten Herausforderungen aktuell? Gibt es überhaupt welche?
Ja, absolut. Mehr denn je. Ja, also einmal der Projektmarkt, wo ich wirklich nicht einschätzen kann, wie der sich entwickeln wird, wo ich auch aufgegeben habe, jetzt groß Vorhersagen zu machen, weil die letzten Jahre, ne, ging ja von einer Krise in die nächste und kann das schlecht einschätzen. Also wir sind so ein bisschen abhängig davon, wie die Geschäftsaussichten der Firmen sind. Ja, also wir können jetzt sagen, okay, es werden zigtausend ITler gesucht. Also wie du jetzt schon angesprochen hast, es werden natürlich immer Entwickler gesucht. Ne? Auch wenn man jetzt in den letzten Monaten immer von Entlassungen gelesen hat, da stand oft in dem Nebensatz, es sind alle Abteilungen betroffen, bis auf die IT. ITler werden immer gesucht. Ne? Weil klar, alle fokussieren sich dann eher auf Thema AI oder Thema, wir müssen Software weiterentwickeln. Und dann werden eher in den anderen Bereichen die Leute entlassen. Also das wird immer so sein. Das wird gerade in Deutschland ja noch schlimmer. Thema Fachkräftemangel oder man kann schon sagen Arbeitskräftemangel. Es sind ja nicht nur Fachkräfte, die an denen es mangelt, sondern in allen Bereichen.
Ja, ja, das stimmt.
Schau dir gerade in Berlin die Kita-Situation an mit den Erziehern und Erzieherinnen oder in der Schule oder in allen Bereichen werden ja händeringend Leute gesucht. Wir brauchen eigentlich viel mehr Zuzug. Ja, also wir brauchen viel mehr Leute aus dem Ausland, die nach Deutschland kommen und denen wird es wirklich nicht leicht gemacht. Also da habe ich wirklich viele Storys selber gehört von Leuten, die gesagt haben, wir wollen wirklich in Deutschland arbeiten, wir wollen einen guten Job, aber es ist so schwierig, ein Visum zu kriegen, es ist so schwierig, eine Aufenthaltserlaubnis zu kriegen. Das ist in UK sehr viel einfacher, das ist in Niederlanden sehr viel einfacher, Skandinavien sowieso, die einfach irgendwann aufgeben und wieder wegziehen. Ist auch ein ganz eigener Teilbereich, aber das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, dass ich nicht weiß, wie sich der Projektmarkt jetzt entwickeln wird. Wir sind, wie gesagt, jetzt nicht hundertprozentig davon abhängig und ich würde gerne Uplink so aufstellen, dass wir in Zukunft noch weniger davon abhängig sind, also dass wir eher durch andere Sachen auch Geld verdienen. Ne? Zurzeit machen wir sehr viele Sachen, aber verdienen nur Geld durch die Projektvermittlung. Und dadurch sind wir natürlich da von den, wie so ein Fähnchen im Wind, immer sehr davon abhängig, wie die Situation gerade ist bei den Unternehmen. Und da habe ich einige Ideen, wie man das so ein bisschen unabhängiger davon machen kann. Aber ja, deshalb, das ist so die größte Herausforderung.
auf die Entwicklung und die Zukunft würde ich gerne, wir sind ja schon doch weit fortgeschritten in der Zeit, gerne nochmal zurückkommen. Ein Thema, was ja momentan durch alle Branchen geistert. Mit guten, mit schlechten Bewertungen, mit schlechten Aussagen. Alles geht den Bach runter. Menschen werden überflüssig. Das Thema AI, KI. Heißt das, ihr programmiert nicht mehr selber, sondern macht halt eine KI?
Nee, das wird in den nächsten 10 Jahren auf jeden Fall nicht passieren. Und ich glaube persönlich als Entwickler, das wird nie passieren. KI macht mich persönlich jetzt als Softwareentwickler schon seit Jahren effektiver, ne? Macht mich produktiver einfach, dass ich, kannst dir einfach vorstellen, als Entwickler hat man, oder in vielen Bereichen, wenn KI genutzt wird, du hast einfach einen Assistenten an deiner Seite, der viel mehr versteht, als wenn es jetzt einfach, keine Ahnung, Clippy kennst du vielleicht auch noch. KI kann die relativ gut, immer besser quasi erledigen. Ne? Und das wird auch immer mehr so werden. Also dieser Assistent, den jeder sich da an die Seite setzen kann, die werden immer besser werden. Die werden immer mehr über dich wissen. Die werden immer mehr, also jetzt nicht in einem verschwörungsmäßigen Art und Weise, aber die werden immer mehr wissen, wie du deine Aufgaben erledigen willst, wie sie helfen können, was du in der Vergangenheit gemacht hast, gerade bei Softwareentwicklung. Die werden sich deinen Code angucken können, werden wissen, ah, du schreibst das gern so und so, du benutzt die Programmiersprachen, du benutzt die Frameworks und so weiter. Also die werden dich immer produktiver machen. Dadurch hast du natürlich die Situation, dass viele Firmen 10 Softwareentwickler da sitzen haben und die merken irgendwann, okay, die werden sehr viel produktiver. Also entweder, super, unser Business wächst, wir stellen noch 10 ein, aber oft auch, okay, die 3 Leute können jetzt vielleicht die Arbeit erledigen, wofür wir vorher 10 brauchten. Ja, also die Situation, wo einfach die Leute effektiver werden, deshalb die KI jetzt nicht per se einfach dir einen Job wegnimmt, aber du brauchst einfach weniger Leute, um den gleichen Output zu haben, sagen wir es mal so. Ja. Ja, das wird halt unweigerlich, glaube ich, in vielen Bereichen passieren und ich glaube, KI wird in den nächsten Jahren, glaube ich, auf dem Arbeitsmarkt riesige Umwälzungen hervorrufen. Ne? Das sind, glaube ich, 10, 20 Jahre, auf die wir uns da einstellen müssen, wo immer neue Wellen kommen, dass in verschiedenen Bereichen KI eine größere Rolle spielt, die Tools und Services in den Bereichen besser werden und dadurch Jobs wegfallen, aber auch ganz viele neue Jobs und Tätigkeiten auf uns zukommen.
Du fühlst dich nicht bedroht?
Nö. Ich persönlich jetzt erstmal nicht. Nee. Also wir nutzen es ein bisschen schon bei Uplink selber. Wir haben ein paar Aufgaben, die ganz gut von der KI, also OpenAI in dem Fall, erledigt werden können. Wir müssen CVs auslesen, da schauen, ob bestimmte Begriffe drin vorkommen. Das ging auch vorher schon, aber es geht mit der KI jetzt sehr viel besser. Natürlich, um Sachen, Blogposts zu formulieren, um Anschreiben zu formulieren und so. Das geht hervorragend mit ChatGPT und anderen KIs. Also es gibt so ein paar Teilbereiche, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir unseren Business-Ansatz jetzt komplett ändern und auf KI umstellen und da was Grundsätzliches ändern.
Entwicklung, Zukunft. 2 Richtungen interessieren mich. Einmal deine Entwicklung als Mensch, als immer noch in Art und Weise Selbstständiger und natürlich die Entwicklung deines Unternehmens. Was steht denn da in den Sternen oder in den nächsten Jahren an? Auf was können wir uns freuen?
Ja, bei mir persönlich weiß ich nicht, wie ich mich entwickle. Also da stehen keine großen Veränderungen an. Unser Ältester ist jetzt in der Schule und damit ist man so ein bisschen gefestigt in den Freiräumen, die man hat jetzt, was Umzug angeht oder was ja. Urlaube und so weiter angeht. Also da werden wir auf jeden Fall in Berlin bleiben und ich werde an Uplink weiterarbeiten. Also da stehen eigentlich keine riesen Veränderungen an. Bei Uplink selber, ja, zwangsläufig müssen wir da flexibel bleiben und uns darauf einstellen. Wie gesagt, die letzten Jahre waren nicht arm an Krisen und an Umwälzungen. Einiges davon ist uns zugute gekommen. Also diese ganze Corona-Pandemie im Endeffekt hat ja einen richtigen Boost für zum Beispiel die Remote-Arbeit geschaffen. Also Remote ist das neue Standard. Viele Firmen versuchen das jetzt so ein bisschen wieder zurückzudrehen und so ein Hybrid-Modell zu machen, was auch in vielen Fällen Sinn hat. Aber die Leute werden nie wieder komplett einfach, also die Arbeit Vollzeit im Büro wird nie wieder der Standard sein, glaube ich.
Ja.
Also alle neuen Firmen, die jetzt gegründet werden, die müssen irgendein Hybridmodell finden oder komplett auf Remote-Arbeit setzen, was auch eigentlich, gerade wenn wir über Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel sprechen, viel sinnvoller ist. Also warum sagt man, ich gründe jetzt hier selbst in Berlin irgendwie mein Office und ich heuere nur Leute an, die in der Lage sind, x Tage die Woche bei uns im Office zu sitzen, wenn du mit einem Remote-Ansatz eigentlich ganz Deutschland, ganz Europa, die ganze Welt als potenziellen Fundus für deine Arbeitskräfte hast. Ja. Also eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, macht ein kompletter Remote-Ansatz in den meisten Fällen Sinn, wo du jetzt nicht eine Produktionsstätte hast, wo die Leute wirklich einen Hebel umlegen müssen. Genau, also wir haben eine Menge Pläne, wir haben eine Menge Sachen, die wir machen wollen. Wir werden uns mehr auf die Community fokussieren, weil ich glaube, das ist so unser Alleinstellungsmerkmal. Community ist ja in den letzten Jahren so ein Trendbegriff geworden. Ja, also wenn du in einem Shopping-Center irgendwo in einen H&M oder wo auch immer gehst, dann treten sie jetzt unserer Community bei, indem du dich für ein Newsletter anmeldest oder indem du da was kaufst, bist du auf einmal in der H&M-Community. Also ich weiß es jetzt nicht speziell von H&M, aber alle reden immer gern davon, dass sie eine Community haben. Weil das ist einfach was Schönes, ne? Aber alle wollen eigentlich im Endeffekt treue Kunden haben. Das nennen die dann Community. Und für mich ist immer so der Litmus-Test, wenn ich in einer Community drin bin, kenne ich denn die anderen Mitglieder der Community? Wenn ich die nicht kenne und gar nicht weiß, wie groß ist die Community und kann ich mit den anderen kommunizieren und hilft mir die Community in irgendeiner Weise, außer dass ich dadurch jetzt besser irgendwelche Sachen kaufen kann, dann ist es nicht wirklich eine Community. Dann bin ich ein Kunde. Genau, und ich glaube, wir haben so ein Alleinstellungsmerkmal in dieser kleinen Nische, die wir haben, also für IT-Freelancer, dass wir denen wirklich eine Plattform bieten online. Also alle unsere Mitglieder kriegen einen Zugang zu unserem Slack-Workspace, wo die sich untereinander austauschen können. Komplett unabhängig von der Projektvermittlung. Also keiner muss sich da auf unsere Jobs bewerben, sondern wir haben Hunderte, wenn nicht Tausende von Mitgliedern, die sich noch nie auf einen Job beworben haben und das auch erstmal nicht vorhaben, aber die trotzdem ganz viel aus dieser Community mitnehmen. Denn als Selbstständiger und Selbstständige bist du ja permanent eigentlich, bist gerade wegen der Krisen der letzten Jahre, immer darauf angewiesen, dich mit Kollegen auszutauschen. Also es geht immer darum, hey, wie handelt ihr gerade die Situation? Wie findet ihr neue Kunden? Wie geht ihr mit der Situation um? Ich habe hier einen Recruitervertrag vorliegen, da steht die Klausel drin, was soll ich da machen? Also einfach sich mit Leuten auszutauschen, die in gewissen Situationen schon mal waren. Und die ziehen da einen unglaublichen Wert draus. Also in dem Sinne, dass die haben super viele Vorteile dadurch, dass die einfach eine Frage stellen können bei uns im Slack. Und dann haben die nach einer Stunde wirklich 10 Antworten von Leuten, wo man weiß, das sind qualifizierte Antworten. Ne? Die nicht irgendjemand gibt seine Meinung dazu, wie an einem Online-Forum oder auf Reddit, sondern es sind wirklich Leute, die in der gleichen Situation waren und die da eine Ahnung von.
Du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Ich sage dieses Thema Community und Vernetzen untereinander und sich das gegenseitig voranbringen, ist ganz wichtig. Also beim VGSD ist es ja so, wir haben halt unsere Regionalgruppen, wir haben Regionalgruppentreffen, wo es wirklich darum geht, dass Leute miteinander ins Gespräch kommen. Völlig unterschiedlichen Themen. Ich sag mal von Excel über KI bis hin zu, wo komme ich an Kunden oder wie gestalte ich meine Werbung etc. Und da geht es überhaupt nicht darum, sich gegenseitig Aufträge zu vermitteln, sondern es geht darum, sich auszutauschen und stärker zu werden. Und dann gibt es eben bei uns so ein Tool, du hast es so, dieses Community-Event, also frag den VGSD, wo ich eine Frage reinstellen kann und die Community antwortet darauf. Nämlich Leute, die Erfahrung haben, die vielleicht schon irgendwas erlebt haben, die sagen, dazu kann ich was beitragen. Und ich glaube, das ist ein super guter Gedanke, der also in unterschiedlichen Branchen uns weiterbringen kann. Also ich glaube, das ist ein gutes Vorgehen. Wenn ich langsam zum Schluss komme, stelle ich immer natürlich eine Frage, das durchzieht meine Podcasts, die ich jetzt aufnehme. Wenn du Menschen hast, mit denen du arbeitest, mit denen du zu tun hast, die Überlegung haben, sich selbstständig zu machen, was würdest du denen empfehlen? Was ist wichtig, wenn man sich mit diesem Gedanken trägt?
Ja, schwierig. Wie gesagt, also du hast ja eben gefragt, wie es dazu gekommen ist, dass ich der einzige Gründer bin und so, ne, wo ich schon gesagt habe, das kann man eigentlich niemandem per se empfehlen. Bei mir war es auch so, hätte ich mir jetzt nie denken lassen. Ich habe nie gesagt, ich will jetzt als alleiniger so ein oder zwei Mann-Unternehmen oder zumindest mit weniger als 5 Mitarbeitern quasi eine Firma aufbauen, sondern es ist so gekommen und ich hatte, glaube ich, das Glück, dass es für mich so passt. Mir ist eben noch ein Buch eingefallen, was ich vor, glaube mittlerweile 10 Jahren gelesen habe, was mich aber immer sehr beeindruckt hat. Und zwar gibt es einen Menschen, der heißt Rob Walling, also Rob wie Robert und Walling, W-A-L-L-I-N-G. Und der hat ein Buch geschrieben, der ist auch ein großer Fan vom Bootstrapping. Der hat einen Podcast schon vor Jahren gehabt, der hat einige, ist auch Entwickler, hat einige Sachen entwickelt, kleine Produkte. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Start Small, Stay Small. wo es eigentlich darum geht, wie man eine Firma klein startet, nicht mit dem Ziel, daraus eine Riesenfirma zu machen, sondern mit dem Ziel, eine Firma zu schaffen, die gut läuft, die eine Menge Menschen hilft, aber jetzt nicht riesig zu wachsen. Also das kann ich jedem empfehlen, ist ein kleines Buch, was man sich durchlesen kann. Und für mich war das so, ich habe das gelesen und dachte, super, genau das will ich haben. Also man merkt ja manchmal, wenn so Sachen einen so sehr ansprechen. Also jemand hat es da mal sehr gut zu Papier gebracht. Und da war eigentlich für mich, glaube ich, als ich das gelesen habe, so der Gedanke, okay, das ist auf jeden Fall das, was ich haben will. Ja, und das hatte ich dann so, glaube ich, im Hinterkopf. Generell, was kann man Leuten raten? Ja, es ist sehr von der Persönlichkeit abhängig, ob es einen glücklich macht oder in den Burnout treibt, die zwei Extremfälle.
Naja.
Es ist gerade das Freelancing. Also ich habe auch als Freelancer oft bei Firmen gearbeitet, wo ich der einzige Freelancer war und alle anderen waren Festangestellte. Und die haben mich dann teilweise so ein bisschen unter der Hand oder beim Lunch mal gefragt, ja, wie ist denn das? Also, ja, weil die wussten natürlich, okay, du hast als Freelancer einige Vorteile, du verdienst vielleicht auch ein bisschen mehr Geld, aber hast eine ganz andere Konstellation, ne, dadurch, dass du nicht als Angestellter deinen Urlaub hast, deine Krankentage und so weiter. Und dann habe ich so mit Leuten geredet und viele haben gesagt, nee, das ist nichts für mich, das könnte ich nicht. Aus den verschiedensten Gründen. Ich will nicht regelmäßig mein Gehalt, meinen Stundensatz neu verhandeln. Viele Leute, ist einfach so der Stundensatz und Gehalt,
ja,
kein Thema, über das die regelmäßig reden wollen. Die wollen einmal einen Arbeitgeber haben, wo sie ein gutes Gehalt kriegen und dann nicht immer mit neuen Kunden. Dann sagen die, ja, ich will nicht regelmäßig neue Kunden haben müssen. Ich will eigentlich einen Arbeitgeber und da jahrelang bleiben. Wenn man dann keine Lust drauf hat, sich alle 3-6 Monate wieder umzusehen und da keinen Spaß dran hat, auch in vielen verschiedenen Konstellationen und Umgebungen so zu arbeiten, dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige. Ich glaube, darüber sollte man sich so vorher Gedanken machen und vielen Leuten sprechen, die selbstständig sind. Das ist jetzt der Solo-Selbstständige. Ob man dann ein eigenes Business gründet, ein Startup gründet oder ein Projekt gründet, ist auch wieder die Überlegung, mache ich das, weil ich wirklich für eine Sache brenne? Das ist mein Ding, das mache ich jetzt. Oder weil man sagt, ich habe Lust auf ein Startup, ich habe Lust, eine Firma aufzubauen, ich habe Lust, die groß zu machen, und auch mit VC-Geld dann, ne, mit Millionen von Euro da, um mich zu werfen. Da gibt es die verschiedensten Motivationen. Ich glaube, man muss sich vorher darüber klar werden, was will ich? Weil ich wäre zum Beispiel, glaube ich, in so einer Situation in einem Startup, die VC-Geld aufnehmen und dann auch den Druck haben, sehr schnell zu wachsen, wo dann auch gewisse Entscheidungen teilweise getroffen werden, die jetzt nicht sonst getroffen werden würden. Da wäre ich ziemlich unglücklich. Da hätte ich, glaube ich, keine Lust drauf.
Ich kann nur sagen, danke. Ich freue mich schon auf den Link, den du mir schickst zu dem Buch, weil sowas ist interessant, wenn man unterschiedliche Perspektiven sich einfach mal angucken kann.
Ja.
Ansonsten sind wir am Ende.
Sehr schön.
Manuel, ganz vielen herzlichen Dank für das Eintauchen in deine Welt.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Also an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir verlinken alles, was notwendig ist, natürlich bei uns in den Shownotes. Ihr findet dann die Links zu Uplink. Ihr findet die Links zu dem Buch, zu uns, was auch immer. Ich würde mich sehr freuen, wenn euch unser Podcast gefällt, wenn ihr uns natürlich auch Nachrichten schickt zu dem Podcast, was für euch wichtig ist. Und natürlich unsere Reichweite dadurch erhöht, dass ihr auch bewertet, natürlich am besten mit guten Bewertungen. Aber wenn nicht so gute, dann schreibt uns natürlich auch. Wir wollen immer besser werden. Manuel, ich kann ganz herzlich Danke sagen und dir das Allerbeste für die Zukunft wünschen. Und freue mich, wenn wir uns irgendwann mal irgendwie wiederhören, um zu hören, wie ist die Entwicklung weitergegangen. Persönlich wie auch beruflich.
Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, würde mich auch freuen, wenn wir irgendwann mal eine Update-Episode machen.
Würde ich mal sagen. Habt alle eine gute Zeit. Vielen Dank und lasst es euch gut gehen. Ich grüße euch herzlich aus Berlin und bis bald. Macht's gut. Tschüss.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.